Ich habe jetzt Twitter.
Oh. Ja. Also, und welchen Leuten folgst du da?
Nur Freunden.
Okay, also nicht denen, die jetzt bei OF nicht mehr Geld verdienen.
Nee, ich dachte, du willst das Thema nicht benennen.
Stimmt, ja. Das wollte
ich nicht benennen. Weißt du?
Wir wollten nicht drüber reden, ja. Aber jetzt haben wir es im Intro-Gag von daher. Ja, genau. Ist es abgefrühstückt, Haken dran.
Auch. Ja, super.
Wir haben es abgefrühstückt.
Hallo und willkommen zur 60. Folge Code Culture Podcast. Wir sind wieder da.
Wir haben uns eine kleine Sommerpause gegönnt, richtig? Eigentlich eher so unfreiwillig und unangekündigt.
Ja,
war,
genau.
War schon mal ganz, ganz nett, mal andere Dinge tun zu können, weil genau. Jetzt können wir viel von anderen Dingen erzählen.
Ja, aber erstmal erzählen wir von uns. Ich bin der Lukas.
Und ich bin der Markus und wir machen eigentlich einmal die Woche einen Podcast. Jetzt mal mit 14 Tage Pause. Und wir haben viel erlebt in dieser Zeit. Wir arbeiten beide bei Excentra, sind Softwareentwickler und reden über Dinge, die uns interessieren. Tech-News und Dinge, die mit Informatik und Programmierung zu tun haben.
Genau, heute ist der 31. August, wo wir aufnehmen. Nur, dass ihr Bescheid wisst.
Genau, schon 60 Folgen. Wir sind jetzt schon
deutlich Folgen
im zweiten Jahr.
Ja, ist cool, oder? Ich hoffe, ihr habt alle Spaß beim Podcast. Wir nämlich nicht.
Nee, wir machen das nur für was eigentlich?
Für Ruhm und Ehre.
Für die News.
Nee, erstmal für Feedback und Rückblick.
Feedback und Rückblick, tatsächlich. Wir haben echt viel erlebt in der letzten Zeit.
Also eigentlich nur du.
Deswegen gibt es heute eigentlich auch kein Thema der Woche. Das Thema der Woche ist einfach, was wir gemacht haben.
Oder was du gemacht hast.
Ja, stimmt. Wobei, du hast auch ein bisschen was gemacht. Ein bisschen was.
Naja.
Mein Raspberry Pi ist kaputt gegangen.
Das ist sehr traurig. Was ist denn kaputt gegangen im Raspberry Pi?
Der Klassiker halt, die SD-Karte.
Ja, dachte ich mir.
Also, ich weiß auch nicht, wie man das Problem löst. Also, backupt man den Raspberry Pi? Macht man das?
Mhm. Also ich mache das zumindest.
Ich habe es nicht gemacht.
Ich mache das zumindest, ja genau. Und ich erinnere dich an eine Folge von vorher. Oder an irgendeine Folge von vorher, da habe ich das sogar schon mal gesagt und dann hast du gesagt, ja, musst du backuppen. Jetzt machst du es selber nicht.
Ja, wobei ich echt sagen muss, mein Raspberry Pi ist ja eigentlich nur ein Vanilla
nur ein Pi-Hole. Ja.
Deswegen ist, glaube ich, da ein Backup einzuspielen ungefähr gleich, genau. Wie ich mache da ein neues Image drauf. Von dem her war das jetzt nicht so schlimm.
Das ist natürlich nicht tragisch, aber ich habe halt einen IO-Broker, wo halt mega viele Settings drin sind.
Da ist viel konfiguriert vermutlich.
Und das funktioniert aber ganz gut. Es gibt nämlich in IO Broker direkt so ein Backup-Tool, was dann in die Nextcloud speichert. Also,
ja, das ist cool. Genau. Also ja, ich bin jetzt auch am Überlegen, das zu machen, aber ich glaube, der Aufwand, das einzurichten und dann das Backup wieder aufzuspielen, ist genauso groß wie ein Vanilla-Image von Raspberry, von Pi-Hole da drauf zu klatschen.
Ja, das stimmt.
Also ja, ich bin jetzt nicht so mega traurig drüber, weil ich kann jetzt dann auch ein aktuelles Raspberry Pi mit einem aktuellen Kernel draufkleben. Ich glaube, das ist ganz nett.
Ja.
Und so lange gibt es hier Werbung wieder. Ich war überrascht, wie viel Werbung so in Apps auch reingespült wird. Also so Werbung, die man nicht mit Adblockern wegmachen kann.
Wie meinst du?
Ja,
Achso, seitdem du das Pi-Hole nicht hast.
Genau,
seitdem
ich das Pi-Hole nicht mehr habe. Also irgendwelche random Apps, die fangen jetzt an, auch aus so Facebook, weißt du, so Facebook-Feeds und so Kram, das ist alles wieder da. Ja. Also macht echt keinen Spaß.
Es ist ganz schlimm. Also
Blocker.
Ich muss echt sagen, bei mir zu Hause ohne den Pi-Hole will ich auch nicht mehr. So, gutes Beispiel ist Crunchyroll, da sind die Ads nämlich auch relativ persistent.
Ja, und auch wirklich so top seriöse Seiten wie spiegel.de, die bestehen halt teilweise nur aus riesigen Anzeigen, die dir ins Gesicht springen. Also ich weiß gar nicht, wie das funktionieren kann. Also ja.
Holt euch alle ein Pi-Hole.
Ja.
Aber das Ding ist, irgendwann können sich die Seiten nicht mehr finanzieren.
Ja, wobei ich da auch ehrlich sagen muss, die Seiten, die ich wirklich unterstützenwert finde, da bezahle ich auch für. Also gerade medium.com, ich habe ein Taz-Abo. Ich finde auch, man kann für gute News und für gute Seiten bezahlen. Das ist durchaus
finde
okay.
Ich auch.
Ja, dann erzähle ich mal von den Dingen, die ich hauptsächlich gemacht habe. Also nachdem du krank warst, habe ich Dinge gemacht und keine Zeit. Nämlich, ich habe geschaut, seit 2019, seit Dezember 2019 zum ersten Mal wieder mit meiner Band live gespielt. Das war, glaube ich, die längste Zeit in den letzten 20 Jahren, in der ich nicht auf einer Bühne stand.
Krass.
Das ist schon.
Das muss was heißen.
beeindruckend und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil wir haben uns dieses Mal auch richtig gut vorbereitet und unser Bühnenequipment zur nerdigen Vollendung gebracht.
Na super.
Ja.
Nachdem wir ja in einer der letzten Folgen schon den Ansager und den Klick hatten.
Ja genau, jetzt habe ich nämlich erstmal alles sauber verkabelt.
Okay,
das heißt,
okay.
Ich habe 300 Euro in Kabel investiert.
Ei, ei, ei.
Und ich habe mir jetzt so eine Kabelpeitsche gekauft, damit nur ein Kabel von mir zum Stage Rack geht.
Okay.
Das ist.
War das dein Handy?
Ja, das ist mein Handy. Das ist aber tatsächlich lautlos. Also ich weiß nicht, was da kaputt ist. Irgendwas ist kaputt.
Komisch.
Silent Mode on. So, jetzt bingt es hoffentlich nicht mehr.
Ja, hoffentlich.
Also ich habe jetzt so ein 5 Meter langes Kabel. Ich glaube, 10 Meter ist es sogar lang. Und dieses Kabel ist einfach, da sind 8 XLR-Kanäle drin.
Holy.
Man muss es praktisch nur einmal legen.
Ja, das ist geil.
Und ich brauche tatsächlich alle. Also ich habe früher immer Keyboarder ausgelacht, die mit mehr als 2 Kanälen irgendwie auf der Bühne standen. Mhm. Jetzt habe ich 8. Die gehen alle auch an den FOH und ins Stage Rack. Und das macht jetzt die Kabelpeitsche. Und wir haben noch was mega Lustiges gemacht. Und zwar läuft ja bei unserer Band von Anfang bis zum Ende ein Backing-Track mit.
Ja.
Also wir spielen de facto halb Playback. Und es ist immer sehr anspruchsvoll, Lichteffekte sauber zu timen. Also ein Lichttechniker, wir haben zwar einen festen Lichttechniker, aber der kennt jetzt unsere Musik nicht auswendig. Das heißt, wenn er dann manuell die Sprayfogger, also das sind so Fontänen, die vorne an der Bühne stehen, triggert, oder Stroboskop,
ja,
dann ist das oftmals ein bisschen off und nicht so richtig nicht in Time. Und ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, dass man mit MIDI-Events, die im Cubase-Sequencer programmiert sind, über ein uraltes Lichtpult, die in DMX-Signale umwandelt und dann damit das Licht automatisieren kann.
Oh, okay.
Und zwar, wer das machen möchte, vertraut nicht im Internet.
Okay.
Weil es gibt da ganz viele so Bastelanleitungen, wie man DMX über USB machen kann.
Mhm.
Also der Ansatz war da immer zu sagen, ja, mach dir irgendwie so ein virtuelles MIDI-Device und kauf dir irgendwie für 130 Euro hier dieses USB-DMX-Ding und patcht es dann und hier ist ein Python-Skript und sonst was. Das ist alles unglaublich wackelig. Ich habe mir Gott sei Dank keine Hardware dafür gekauft. Ich habe mit der Software angefangen und gemerkt, dass es halt überhaupt nicht stabil ist. Und das Einfachste war tatsächlich, ein ernsthaft 10 Jahre altes Lichtpult zu kaufen, welches einfach eine MIDI-Fader-Automation anbietet. Das kann jedes Lichtpult, das man auf eBay schießen kann für 130, 140 Euro. Das ist echte Hardware. Die ist gecased, die ist bühnenfest. Das ist nicht irgendwie so ein lappriges USB-Dongle-Dings, das man irgendwo anschließt, sondern da kann man auch mal drauf treten und es geht nicht kaputt. Man kann es vor allem haptisch testen. Das heißt, es hat Knöpfe und man kann praktisch alles, was man mit MIDI automatisiert, auch mit der Hand machen und praktisch testen, ob es grundsätzlich funktioniert oder ob es noch nicht funktioniert, weil die MIDI-Automation nicht passt. Das ist auf einer Bühne mega wichtig. Das heißt, man stöpselt erstmal alles an, man fährt dann mit den Fadern und mit den Tasten erstmal alles durch und schaut, ob die Sprayfogger und das Strobe richtig tun. Und wenn das dann tut, dann kann man diese Knöpfe über einen MIDI-Kanal, MIDI-Kanal 1, 2, 3, irgendwas zwischen 1 und 16, dann automatisieren.
Das hört sich ja eigentlich relativ geil an.
Ja, das einzige Problem, ich habe das alles blind programmiert und ich habe nicht beachtet, dass der Sprayfogger sehr lange braucht, um wieder warm zu werden. Also der sprüht erstmal und dann muss er wieder heizen, weil er hat dann irgendwie alles seine Energie verschossen. Und ja, das habe ich nicht bedacht, deswegen sind so ein paar Einsätze nicht in Time gewesen. Aber wenn man das jetzt noch optimiert, dann ist das eine super tolle Sache.
Ja.
Also kann ich empfehlen, wer von euch auch eine geile Lichtshow möchte, Automation über eine DAW im Rechner, MIDI-Signale raus, MIDI dann in ein Lichtpult, das einen MIDI-Eingang hat und MIDI-Mapping anbietet und dann einfach die Fader damit automatisieren.
Ja, cool.
Dann habe ich mir einen neuen Bildschirm bestellt, weil der alte kaputt ging. Mein erster Versuch war tatsächlich, mir einen Breitbild-Bildschirm zu kaufen.
So einen Ultra-Wide.
Ultra-Wide, UWHD.
Ja, irgendwie sowas, diese komischen Bildschirmnamen.
Und ich habe gedacht, das ist cool, aber es ist nicht cool. Warum? Weil wenn man einmal vor einem 4K gesessen hat, es geht kein Weg mehr zurück. Ernsthaft, Bildschirmauflösung ist eine Einbahnstraße. Es geht nur besser.
Also ich hatte das Problem nicht. Ich habe zu Hause auch einen HD und mich juckt es nicht. Ich habe bei der Arbeit einen 4K und zu Hause einen HD, aber ja, weiß ich nicht.
Also mich hat es tatsächlich gestört. Also mich hat die Unschärfe und das Aliasing hat mich massiv gestört. Und ja, ging da nicht. Also ging dann zurück und ich bin jetzt wieder bei einem klassischen 4K-Bildschirm, der dann auch tatsächlich die maximale Auflösung ist, die mein aktuelles MacBook
überhaupt noch packt. Ja,
überhaupt packt. Das heißt, wenn ich jetzt da ultra-wide mit 4K-Auflösung gehen möchte, das geht leider nicht. Also wenn ich die PPI in ultra-wide haben möchte, dann macht mein MacBook nicht mehr mit. Deshalb ja, bin ich jetzt auf 27 Zoll 4K und bin damit jetzt eigentlich nach wie vor sehr zufrieden. Der neue Bildschirm hat jetzt ein bisschen eine höhere Lichtintensität als der alte oder schnellere Reaktionszeit. Das sehe ich jetzt als Nicht-Gamer nicht so wirklich. Die Lichtintensität, die sehe ich. Also es ist ein bisschen mehr Kontrast. Das Schwarze ist schwärzer und das Weiße ist weißer. Und damit bin ich jetzt echt sehr zufrieden.
Ja, nice. Hauptsache, du bist zufrieden.
Ja, und ich kann es dann benutzen, um zum Beispiel Cubase und Ultraschall zu bedienen. Und ich muss echt sagen, ich habe inzwischen jetzt auch mir angewöhnt, eben weil ich in dem Ultrawide schon sehr wertgeschätzt habe, dass man viel Platz hat, einfach die Skalierung in macOS anwendungsspezifisch hoch und runter zu schalten. Mm. Also gerade jetzt zum Beispiel bin ich nicht auf 4x, sondern ich bin, glaube ich, auf 3 oder auf 2, irgendwas.
Okay.
Und es fühlt sich schon ein bisschen besser an. Also ich habe das Gefühl, dass sich Ultraschall jetzt, also dass dieses lineare Anzeigen von Ultraschall, dass das schon jetzt angenehmer zum Arbeiten ist.
Mhm.
Also das siehst du hier unten, ich habe jetzt Platz für die Effekte und es ist nicht mehr so ein Rumgeschiebe und das macht eigentlich alles ein bisschen mehr Sinn.
Ja, stimmt. Keine Ahnung. Ich merke da keinen Unterschied. Ich habe Ultraschall so lange nicht mehr gesehen.
Ja, du arbeitest ja auch nicht mit Ultraschall, du bist ja meistens am iPad oder am iPhone.
Ja, genau.
Zumindest, wenn wir den Podcast aufnehmen.
Ja, richtig. Ja, ich habe hier halt meine Shownotes drauf, Leute. Also
Ja, braucht es auch nicht.
Damit ich halt weiß, was hier abgeht. Ne?
Ja, in der Tat.
Was abgehen wird?
Morgen, genau.
Ja.
Wir Trommelwirbel.
Brrr.
Bing. Du hast Azubis ab morgen. 3 ja. Stück. Yay.
Genau. Ab morgen kommen die Azubis, 1. September. Ich freue mich wie ein Turnschuh.
Wir haben 3 Stück und heute hast du für sie auch schon die Arbeitsplätze eingerichtet. Und wir haben mal gedacht, mal keine Macs. Was haben sie denn gekriegt?
Nux.
Was ist denn ein Nux?
Das ist auch ein 3-Buchstaben-Wort quasi.
Wie Mac oder wie Mini?
Genau.
Nee, Mini, ich. Nee.
Oder BTS.
Ja, nur Laschet kann ich auf 3 zählen.
Genau. Nux sind so quasi das Äquivalent zu Macs von Intel. Das sind einfach so kleine.
Von Mac Mini muss man sagen.
Ja, von Mac Mini, genau. Das sind so kleine Rechenmaschinen, wo da ist halt so ein i7 oder was auch immer da drin. Ich glaube, da ist ein i7 drin bei uns jetzt. Und haben irgendwie eine NVMe-SSD oder irgendwie eine gute SSD-RAM, geil und so, voll cool, coole Maschine.
Das sind eigentlich eine echt gute Workstation, aber was man halt immer beachten muss, das Netzteil ist extern. Also wenn man diese Größe sich anschaut, dann denkt man, wow, cool, dass da alles drin ist. Aber nee, Netzteil ist extern. Das ist bei Mac Mini übrigens nicht so.
Ja, das stimmt.
Bei Mac Mini ist das Netzteil intern, also da steckt man einfach so einen Euro-Stecker rein. Bei denen ist es so, dass noch ein fettes Netzteil außen ist, aber trotzdem ist es eine echt amtliche Leistung, ja. Vor allem als Preis-Leistungs-Verhältnis, Platzbedarf, Energiebedarf ist echt best of all worlds, also wirklich gut gemacht.
Ja, sehr, sehr nice. Da läuft ein Ubuntu drauf und da werden die ihre Arbeit machen auf jeden Fall auf den Maschinen, ob sie wollen oder nicht.
Genau, wir haben uns gedacht, es ist vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern es ist tatsächlich besser, wenn man das Laufen lernt mit einem echten, richtigen Linux, damit man auch die, ja, vielleicht mal mit ein bisschen einem Firewall-D oder mit IP-Tables und diesen ganzen Dingen, die jetzt auf dem Mac nicht so wirklich Linux-artig sind, dass man mit denen mal ein bisschen umgehen kann.
Ja, dass man das zumindest schon mal gesehen hat und ich denke, das ist insgesamt auch nice, dann hat man zumindest mal eine Perspektive, was ist Linux auch für Desktop? Vielleicht benutzt auch jemand das dann privat oder so, kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, wenn man nicht, suchst du deinen Schuh gerade? Der ist direkt unter dir.
Ja, tatsächlich. Danke für den Hinweis.
Ja. Rutsch einfach noch ein bisschen nach hinten. Ja, super. Genau. Und da freue ich mich drauf. Da werden die dann morgen eingewiesen.
Warum Ubuntu?
Weil du mir das gesagt hast.
Ach, stimmt.
Also mir wäre es rein theoretisch egal gewesen. Ich hätte den auch, was weiß ich, es gibt ja alles Mögliche. Pop OS ist, glaube ich, auch relativ popular. Das ist so Mac-artig. Und ist halt auch ein Linux. Aber also das macht eigentlich keinen großen Unterschied, finde ich. Es ist halt praktisch, weil Ubuntu ist Debian-based. Debian-based ist eigentlich einer der meistgenutztesten Distros. Das heißt, wenn man da irgendwelche Probleme hat, gibt es da richtig viele Ressourcen online. Ich finde den Package Manager nice.
Ja, ich glaube auch, es hat halt auch eine super Dokumentation. Also man findet eigentlich alles, sogar in deutscher Sprache, es ist gut übersetzt, wenn man mit Englisch ein bisschen Probleme hätte. Also das ist alles ziemlich gut gemacht. Also Ubuntu ist einfach ein gutes Linux für Einsteiger und man kann damit halt auch echt gut coden und DevOps-Aufgaben auch sehr gut mitmachen.
Genau. Und da werden die hoffentlich drin aufgehen, sage ich mal.
Ja, sie kriegen natürlich sofort die ZSH.
Ja, ja, auf jeden Fall. ZSH mit OhMyZSH und Starship natürlich als Cross-Shell-Prompt.
Du kannst ihn jetzt aber nicht Raycast aufschwatzen.
Das stimmt. Muss ich ein eigenes Raycast entwickeln für Linux. Da gibt es tatsächlich aber auch Tools. Es
gibt ein paar Tools tatsächlich. Ja. Also ich habe damals unter Gentoo schon vor fast 15 bis 20 Jahren entsprechende Tools gehabt, die auch gut funktioniert haben.
Ja, voll cool.
Gentoo war damals echt in Ordnung. Also heute vielleicht ist es ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber damals habe ich echt viel gehört.
Heute ist Arch Linux das, was Gentoo früher war.
Ja, ich glaube auch so. Ja. So kann man es zusammenfassen. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen rückblicken auf die Privacy-Geschichte im Mantel von Child Protection, die wir letztes Mal besprochen haben. Es geht um Apple, ihr erinnert euch wahrscheinlich. Und ich glaube, wir haben da ein paar Fakten noch nicht richtig beleuchtet. Also das Erste, also worum geht's? Es geht darum, dass Apple ein System angekündigt hat, mit dem Bilder vor dem Hochladen in die iCloud, also auf die Apple-eigenen Servern. Und jetzt kommt der Punkt, den wir nicht explizit so erwähnt hatten, auf dem iPhone gehasht und analysiert werden, ob sie Abbildungen von sexuellem Missbrauch von Kindern beinhalten.
Mhm.
Und dieser Teil, dass es auf dem iPhone passiert, ist das, was jetzt in der Tech-Blase, ja, ich würde mal sagen, doch für Unruhe gesorgt hat.
Warum ist das ein Problem?
Es gibt da zwei Dinge. Es gibt die technische und es gibt, glaube ich, die politische Dimension. Ich glaube, die politische Dimension ist ein bisschen einfacher zu verstehen, weil die technische geht eher so in den Bereich Hash Collisions. Die politische Dimension, die unter anderem das iPhone-Blog und auch das kritische Interview mit Greg Federighi tatsächlich, wir haben es auf YouTube verlinkt, hauptsächlich zum Anlass genommen haben, nämlich, dass man nicht mehr die Kontrolle darüber hat, was die eigene gekaufte Hardware für Routinen ausführt.
Ja.
Das ist das Hauptargument. Also es geht jetzt gar nicht mal, also ich glaube, man muss es auch entkoppeln von diesem Anwendungsfall. Es ist schlimm, wenn Kinder missbraucht werden, keine Frage, wir entkoppeln das jetzt mal, sondern wir betrachten jetzt nur mal die Art und Weise, wie es funktioniert. Also es ist letzten Endes ein Mechanismus, der ohne dein Wissen und ohne, dass du damit interagieren kannst, irgendwas mit deinen Fotos macht.
Ja.
So kann man zusammenfassen. Dieses Irgendwas ist tatsächlich relativ schwer zu definieren. Dann kommt in dem speziellen Fall noch dazu, dass Apple natürlich nicht die Originalbilder kennt und wahrscheinlich auch niemals kennen möchte und darauf vertraut, dass die Fingerabdrücke von diesen Bildern, die die Regierung bzw. in diesem Fall diese Organisation bereitstellt, dass die schon irgendwie passen werden.
Ja.
da stellt sich natürlich die Frage, was passiert da im Kontext von Regierungen wie China, im Kontext von anderen Kulturen, die andere Arten von Zensur ausüben wollen. Was bedeutet das? Weil letzten Endes ist es einfach nur ein Mechanismus, der, wenn man den jetzt mal ganz neutral unter einer technoethischen Technikfolgenabschätzung betrachtet, eine bestehende Datenbank von verbotenem Material auf deiner Maschine abgleicht. Also deine Inhalte gegen eine bestehende Datenbank von verbotenem Material abgleicht. Und was dieses verbotene Material ist, ist weder Apple noch dir als Benutzer bekannt. Und das ist, denke ich, auf jeden Fall ein Kritikpunkt, den man sich stellen muss. Also man muss die Was-wäre-wenn-Frage mindestens stellen. Ich persönlich bin mir noch nicht sicher, auf welche Seite ich da fallen soll. Edward Snowden zum Beispiel ist definitiv auf die Seite gefallen und sagt, das ist der Anfang vom Ende. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, aber man muss sich diese Was-wäre-wenn-Frage stellen. Also was wäre, wenn jetzt in der USA wieder ein zu totaler Totalitarismus, wir wissen es für diese komische
Totalitarismus
neigender großer, dicker Mann kommt, was der dann damit macht.
Ja.
Also ist dann, was ist dann in dieser Datenbank drin? Also diese Frage muss man sich stellen, man muss eine Antwort drauf haben und die Antwort hat Apple gerade nicht. Das ist die politische Diskussion und ich denke, man muss es mindestens ansprechen. Ich habe da drei Artikel verlinkt, ein Artikel aus der Taz, den ich relativ gut fand, weil er auch die technischen Hintergründe nochmal gut beleuchtet. Einen Beitrag vom iPhone-Blog von Alex Olmer, der da auch noch einiges zitiert aus den White Papers und es dann bewertet. Plus nochmal das besagte Interview mit Greg Federighi. Schauen wir nochmal kurz auf die Shownotes, wer das geführt hat. Es geht insgesamt 11 Minuten und es ist das Wall Street Journal. Und ja, da wurden auch ein bisschen unangenehme Fragen gestellt oder die richtigen Fragen und es lohnt sich auch, das auf jeden Fall mal anzuschauen, wenn man sich darüber informieren möchte. Und der zweite Punkt ist der technische.
Genau.
Also wir haben jetzt die politische, technoethische Seite beleuchtet, jetzt nochmal die technische. Funktioniert das Ding denn überhaupt technisch? Und die Antwort ist leider nee.
Ja, also es gibt ein Thread auf GitHub zu diesem Apple Neural Hash. Es gibt da so ein Repo auf jeden Fall zu, wie das genau funktioniert. Und da gibt es schon seit 13 Tagen, also vor 13 Tagen wurde da ein Thread erstellt, der relativ populär ist, in dem eine Hash-Collision festgestellt wurde von zwei komplett unterschiedlichen Bildern.
Jetzt muss man sagen, was ist eine Hash-Collision? Also wir haben gerade vorhin gesagt, es gibt diesen Fingerabdruck und die Bilder liegen nicht in ihrer Ursprungsform vor, Gott sei Dank. Also niemand muss sich hier diese Bilder anschauen, sondern diese Bilder haben einmalig einen Fingerabdruck bekommen, quasi eine Kennzahl, eine eindeutige ID oder eine fast eindeutige ID. Und diese ID wird dann immer wieder neu berechnet für jedes Bild und wird dann verglichen. Also es ist eine subjektive oder injektive Funktion, ich weiß nicht, Mathematik ist schon sehr lange her, von einer großen Menge in eine kleinere Menge. Und da ist die Idee dahinter, dass das eindeutig ist, ist es aber leider nicht. Und das ist das, was Lukas gerade gesagt hat oder was du gerade gesagt hast, dass es halt möglich ist, dass zwei völlig unterschiedlich aussehende Bilder diesen selben Hashcode bekommen, also eine Hash-Collision erzeugen.
Genau, und nicht nur das ist möglich, sondern auch Pre-Image-Hash. Also du musst auch nicht, das müssen nicht zwei einfach random irgendwelche Bilder sein, sondern du kennst den Hash vom ersten Bild und kannst dir, also nee, das ist es glaube ich nicht, nee, stimmt. Es ist so, dass du hast ein Bild und kannst...
Und kannst dann den hash-kollidierenden Partner finden. Also es gibt zwei Möglichkeiten.
Genau, du kannst eine Hash-Collision provozieren.
Du suchst irgendeine Hash-Collision, das ist meistens nicht so gefährlich. Also wenn man irgendeine Hash-Collision in diesem Szenario finden kann, dann ist es ja schön. Dann hat man halt gezeigt, dass der Hash-Algorithmus vielleicht nicht so mega geil funktioniert, aber man hat jetzt noch nicht ein Problem erzeugt. Das eigentliche Problem existiert dann, gegeben einem Bild, welches auf diesem Index steht, bin ich in der Lage, ein völlig anderes Bild von einem, von einer schönen Geburtstagstorte, von einem süßen Hundewelpen, von irgendeiner cuten Katze zu generieren oder so zu manipulieren, dass dieses Bild für diese Erkennung so aussieht wie ein verbotenes Bild.
Genau.
So, welche Szenarien sind jetzt denkbar? Denkbar sind Szenarien, dass diese Bilder von Menschen, die ganz bewusst Personen kompromittieren wollen, gestreut werden. Also ich könnte jetzt als ein Angreifer dir mit verbotenen Bildern kollidierende Katzenfotos schicken. Du findest die alle mega cute und speicherst die in deiner iCloud-Datenbank, wirst dann gestrikt und morgen steht das FBI vor deiner Tür und findet zum Beispiel, dass du ganz andere Dinge tust, zum Beispiel Steuerhinterziehung.
Ja.
Das heißt, es ist ein klassischer Angriffsvektor, wie dieses System, ohne jetzt, dass ich irgendwie physikalischen Kontakt mit dir haben muss, dich in dieses System bringen kann. Und es geht natürlich nicht nur für unsere schöne Demokratie, sondern es geht natürlich in jeder anderen Nicht-Demokratie auch.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein viel, viel, viel größer wiegendes Problem als die technoethischen Was-wäre-wenn-Fragen, die wir gerade vorhin nur gestellt haben. Jetzt haben wir nicht nur die Was-wäre-wenn-Frage, sondern wir haben auch einen konkreten Angriffsvektor. Und das geht eigentlich gar nicht.
Nee.
Und da würde ich mich jetzt auf die Seite setzen, also gegeben den politischen Problemen und gegeben den gegeben den politischen Fragestellungen und gegeben den tatsächlich existierenden technischen Problemen ist das Ding einfach nicht ready for production.
Ja, ich bin mir da auch noch sehr unsicher. Also was ich jetzt hier auch noch gerade gelesen habe, ist, dass Apple anscheinend einen zweiten Hashing-Algorithmus nochmal server-side laufen lässt, der False Positives preventen soll. Aber bin ich mir auch nicht sicher, ob das jetzt so valide ist und wie sehr da das dann gut funktioniert. Es ist halt alles sehr schwierig.
Also es bleibt ein schwieriges Problem.
Man hat relativ schnell, also diese Threads kamen innerhalb von 2 Tagen, wo das announced wurde, relativ schnell wurde sowas gefunden und I don't know, wenn das irgendwelche, was weiß ich, Leute in der Open-Source-Community machen können auf GitHub, dann kann das auch jeder Kriminelle genauso machen. Also dann irgendwie das Image so zu verändern, dass der Neural Hash halt nicht mehr der ist, der in der Datenbank ist, ist jetzt auch nicht schwierig. Also und dann, was preventet man dann?
Ja.
Nichts.
Also die Long Story Short, nichts. Es braucht mehr Arbeit, es braucht mehr Research. Das Ding ist noch nicht fertig. Und ich glaube, man sollte da beide Wege verfolgen. Einmal die Technologieethik, die Technikfolgenabschätzung. Übrigens ein sehr interessanter Bereich. Also wer sich da mal informieren möchte, das ist ein eigenes Feld der Ethik, die historisch aus der Kernenergie kommt. Da fragt man sich, da hat man sich nach Hiroshima gefragt, was bedeutet es denn ethisch, wenn wir potenziell die ganze Welt zerstören können? Und diese Disziplin der Philosophie ging dann auch jetzt eben so weit, dass man aktuelle technische Bewegungen und Neuerungen immer wieder neu auf den Prüfstand stellt. Sehr interessanter Bereich, den sollte man weiter verfolgen und man muss natürlich auch die Technologie darunter reif kriegen und eben ganz sicher sein, dass es diese Hash-Kollision nicht gibt.
Genau.
Wir packen den GitHub-Thread und nochmal einen ja doch recht nerdigen Blogbeitrag mit in die Shownotes zu den schon besagten 3 Hintergrundartikeln. Und das dritte Thema, das wir aufgreifen wollen, ist ein sehr schönes im Gegensatz zu dem gerade eben. Wir hatten ja bei der Frage, ob die Warnungen über die Katastrophenwarn-Apps richtig funktioniert haben, gesagt, warum nimmt man denn nicht Cell-Broadcast? Das funktioniert viel besser. Ja.
Jetzt kommt's.
Die Bundesregierung hat unseren Podcast gehört.
Genau.
Und hat gedacht, yo, also was Markus und Lukas da sagen, ist komplett richtig.
Ja, die Angela hat sich das angehört und dachte sich, Alter.
Jetzt, klar, also nachdem wir irgendwie 30 Millionen für Apps auch. Ja klar, jetzt, ja. Wo Markus und Lukas das sagen, nee, genau. Natürlich nicht. Also wir waren da einer von vielen, die das postulieren und kam jetzt an tatsächlich. Also das Bundesministerium für Wirtschaft hat genau das jetzt in der Pressemitteilung verkündet, dass es eine Einführung gibt für Cell-Broadcast-Katastrophenmeldungen.
Mega.
Ja, also was man auch schon vor 10 Jahren für 0 Euro hätte machen können, ist jetzt tatsächlich auch auf der Roadmap.
Genau, freuen wir in uns, Planung.
Dann müssen wir nicht ertrinken, wenn die Flut kommt.
Genau, hoffentlich. Also außer bei der Sinnflut, da müssen wir dann, ja, das ist dann aber was anderes.
Eher biblisch, glaube ich.
Ja, genau.
Kommen wir zu den News.
News.
Da haben wir auch ganz doll viele, deswegen gibt es heute auch kein Thema der Woche. Wir fangen mal mit einem sehr interessanten Thema an, das wahrscheinlich Menschen, die nicht praktizierende Christen oder Muslime sind,
jetzt passt das ja voll.
Gar nicht kennen, genau.
Die Überleitung.
Genau, wenn man nicht möchte, dass die Sintflut kommt, dann betet man dafür.
Ja.
Und es ist tatsächlich ein Ding, dass christliche Kleingruppen, Zellen, Gemeinden oder wahrscheinlich auch muslimische Gruppen Gebetsanliegen teilen.
Ja.
Ja, also das ist grundsätzlich eine durchaus private Sache, diese Anliegen zu verbalisieren und die dann über ein Medium zu teilen. Und wer ist wohl das beste Medium, um diese Geheimnisse zu hüten und zu bewahren?
Ach so, warte, was? Facebook macht ein Tool für ein
Gebetsanliegen.
Ja, okay, Gebets.
Genau, also du sagst, du betest was? Jetzt für Dinge wie zum Beispiel, dass du von einer schlimmen Krankheit befreit wirst. Und wer und das, speichert das?
Das bete ich an Facebook.
Nein, das teilst du mit deiner Gemeinde.
Aha. Und das.
Damit die Gemeinde dafür beten kann. Also, dass deine Freunde dafür beten können.
Und dann können die da auf einen Button drücken, dass es dann beten.
Nee, ja, schon. Ja, tatsächlich. Sie sollten es wahrscheinlich dann auch tun. Aber viel wichtiger und viel monströser finde ich eigentlich, dass diese Daten dann halt mit deinen Facebook-Daten verbunden werden.
Ja, aber jetzt mal kurz eine Frage. Ich stell dir vor, du hast eine Gemeinde und hast da eine Gruppe.
Du hast eine Facebook-Gruppe, genau. Ja,
das ist eine Gemeinde.
Ja.
Jetzt kann ich doch da einfach reinschreiben, ich bete dafür, bla bla bla.
Ja.
Das machen wahrscheinlich auch 10 Millionen Menschen.
Ich weiß nicht, ob man das safe. Über Facebook macht.
100%.
Also das ist
100%, Markus.
Der innerste, wirklich etwas sehr Privates, etwas sehr Individuelles, das schreibt man doch nicht in Social Media.
Ja, ach nee, aber wenn ich jetzt sage, ich bete dafür, dass die Leute in Afghanistan nicht sterben, so, das ist ja auch ein Gebet. Das ist nicht
persönlich, aber natürlich gibt es da viel, viel persönlichere Dinge.
Ja, aber denkst du, weil es jetzt so ein Prayer-Tool gibt, machen die das jetzt auf einmal oder was?
Ja, also, natürlich.
Warum? Also wenn du das ja mit deiner Gemeinde teilst, dann bist du ja eh so weit, dass du das auf jeden Fall vielen Menschen sagen kannst, dann oder nicht? Also du teilst es doch so oder so mit Menschen, das ist ja also jetzt nicht
ich,
was…
Ich finde die Idee, dass das semantisch, also das tatsächlich als die semantische Einheit Gebetsanliegen…
Ja, ich verstehe auch nicht, warum? Warum denn bitte?
Ja, das…
Das ist doch das Trivialste überhaupt. Du hast Gruppen und du postest. Und wenn ich da jetzt davor schreibe, ich bete dafür, dann ist es genau das Gleiche, oder nicht? Hä?
Im Ergebnis vielleicht schon, dennoch, Feature wird ausgerollt. Also, ich sage ganz ehrlich, nutzen werde ich es nicht.
Ja, du nutzt auf Facebook nicht.
Ja, vielleicht liegt es daran.
Ja.
Und ich bin mal gespannt, wie oft ich da eine Einladung krieg von.
Aber das ist doch, also da, ich würde das Feature einfach gerne sehen.
Ja, es ist out. Schau den News-Beitrag an, es ist out. Also es ist draußen.
Ja, ich verstehe den Use Case alleine nicht.
Ja, das liegt vielleicht daran, dass du nicht in einer muslimischen oder christlichen Gemeinde bist.
Ja, natürlich, aber selbst dann, ich kann doch in einer Gruppe sein und dann kann ich das genauso machen. Ich verstehe es nicht. Naja, ich gucke es mir mal an, vielleicht finde ich es ja voll geil und dann
genau, join ich neues, irgendeiner Gemeinde. Neues Gebetstool, out by Facebook.
Genau.
Kann man nutzen. Auch nutzen kann man ein Tool namens Corellium. Weißt du, was das ist?
Das ist dieses im Browser, ich kann ein iPhone machen, um Security-Dinger zu dingen.
Ja, genau. Also es ist eine Virtualisierungsumgebung, eine Cloud-Virtualisierungsumgebung für iOS. Da kann man sich so ein iOS shoppen, irgendwie so wie so ein Amazon Cloud-Dienst und kann dann da gegen irgendwelche Security-Tests fahren oder auch seine eigene App testen.
Das ist doch voll old news. Haben wir das nicht schon
Nein, behandelt? Apple hat jetzt tatsächlich aufgehört, die zu verklagen.
Ich hätte schwören können, wir haben das schon mal gesagt.
Nein, Apple hat, die News war, die letzte News war, Apple verklagt sie. Und jetzt ist die News, Apple verklagt sie nicht mehr.
Aha, okay.
Also man kann es jetzt verwenden. Hast du schon mal verwendet?
Nee, ich bin noch kein Security-Forscher für irgendwie.
Jetzt ist es nicht nur Security tatsächlich. Also man kann damit auch ganz normal Click-Through-Tests oder UI-Tests für seine iOS-App machen.
Ich mache auch keine iOS-Apps.
Ja gut, also ich habe es tatsächlich schon mal getestet. Es ist ganz nett, aber mehr auch nicht. Also ich finde es cool, dass das jetzt so offiziell den oder halb offiziell den Segen bekommen hat von Apple, dass man damit jetzt offensichtlich arbeiten kann.
Okay. Womit manche jetzt nicht mehr arbeiten können, ist Games.
Oder sie können mehr arbeiten.
Ja, stimmt.
Ja, genau. Was hast du denn als 14-jähriger Junge gemacht an einem Mittwochabend von 16 bis 8 Uhr?
Das ist ja, aber warte mal. Gezockt habe ich da. Ich verstehe die News gerade noch nicht ganz.
Ja, also die News ist ganz einfach. China verbietet es Anbietern von Online-Games, also alles, was irgendwie mit einem Server läuft, Minderjährige außerhalb der Zeiten von 8 bis 9 Uhr freitags bis sonntags zu spielen.
Das ist doch nicht. Also warte mal, die Zeit ist dann um 20 bis 21 Uhr am Freitag bis Sonntag können die spielen quasi. Also ja, Freitag.
Jeweils eine Stunde.
Und sonst gar nichts.
Ja.
Das ist doch nicht der Ernst. Doch. Ich dachte, das ist eine Gag-News.
Nein.
Bist du nicht sicher, dass wir auf The Onion sind oder so?
Nein, tatsächlich. Also es gab vorher schon tatsächlich eine Regel, dass man es zeitlich limitieren musste. Also es gab vorher schon, die große Firewall hat vorher schon sichergestellt, dass wenn du unter 18 bist, dass du dann maximal 1,5 Stunden an einem beliebigen Tag spielen kannst. Das ist schon 2019 installiert worden. Und jetzt ist es so, dass du nur noch von 8 bis 9 Uhr freitags, samstags und sonntags und an öffentlichen Feiertagen als Minderjähriger spielen kannst.
Was zum Fick?
Das
What
heißt,
the fuck?
3 Stunden am Tag. Und das muss alles, das ist tatsächlich, also China hat ein ziemlich rigides Identifikationssystem. Also du kannst dich auf deinen ja, bei diesen Spielen auch tatsächlich nur mit einer digitalen Identität, die vom Staat geissued wird, ausweisen.
Sorry,
das Umgehen mit irgendeiner random Web.de-Adresse geht halt auch nicht.
Wie dumm ist das denn bitte?
Ja, das ist halt eine Nicht-Demokratie.
Ein Scheißland. Was? What the fuck? Was ist das? Was soll das?
Erwartet das jetzt neu?
3 Stunden.
Warte, das neu?
Nee.
Dass das China so in individuelle Persönlichkeitsrechte eingreift, war mir jetzt nicht
ja,
neu.
Ja, doch, das war mir schon klar, aber ich dachte eher, das wäre sowas wie, ja, nee, scheiße, die haben auch ein Kind-Policy und was weiß ich nicht.
Also
alles.
Die greifen in sehr viele Bereiche ein.
Ja, erinnere mich mal, nicht nach China auszuwandern, ey, what the fuck.
Also, ja. Hat man Zeit für anderes, ne?
Ja, genau. Zum Beispiel.
Zum Beispiel arbeiten.
Genau.
Ja. Wie arbeitet man denn am liebsten? Am liebsten arbeitet man
in seiner VR-Brille.
Mit einer VR-Brille auf, genau. Also dieses unglaublich bequeme Dings auf der Nase ist das, was man haben möchte. Nee, long story short. Es gab ja immer schon von Facebook dieses mit der Oculus, triff hier deine Freunde und hab einen lustigen Cartoon-Avatar.
Ja.
Hast du schon mal gemacht?
Nee.
Ich habe es tatsächlich schon mal gemacht, das ist eine Katastrophe. Aber sie haben das jetzt weiterentwickelt und zwar für den professionellen Bereich.
Genau, dann hat man keine Beine mehr.
Genau, dann hat man keine Beine mehr, dann steht man nur noch aus dem Torso mitten mit dem Gesicht und kann dann in einer VR-Welt mit seinen Remote-Kollegen an einem virtuellen Schreibtisch sitzen.
Warum machen sie dann diese Stühle dahin? Das irritiert mich ja mega. Weißt du, auf diesem Bild, was wir sehen, haben wir so drei Avatare, die halt einfach über einem Stuhl schweben, ohne Beine. Warum macht man dann überhaupt die Stühle dahin?
Vielleicht, weil man sonst irgendwie total ins Uncanny Valley rutscht mit schwebenden, halbierten Menschen. Ich weiß es nicht. Ich habe John Gruber, der Tech-Journalist, über die Beta, also der durfte das testen, schwärmen hören tatsächlich.
Echt?
Also er hat gemeint, es ist echt cool geworden und er hat sich da sehr wohl gefühlt.
Aber was kann man da drin machen?
Ja, also was wohl offensichtlich sehr gut funktioniert, ist, dass du in der VR dass die VR deine Tastatur erkennt.
Ja, genau, das also, kenne ich. Das habe ich auch schon bei der Oculus gesehen.
Genau, also du kannst praktisch deinen Rechner weiterhin vor dir haben und siehst dann erstmal ein gestochen scharfes, relativ großes Bildschirmbild von deinem ganz normalen Rechner. Also du kannst E-Mails beantworten, deine PowerPoints irgendwie schubsen und Excel-Tabellen anschauen. Und was halt offensichtlich mega hässelfrei funktioniert, ist halt das Teilen von deinem Bildschirm. Weil das sowieso schon alles in diesem Metaverse lebt und dein Bildschirm sowieso schon dahin getragen wird.
Gebeamt
wird, ist es offensichtlich relativ trivial möglich, da mehrere oder auch nur einen Bildschirm sauber zu präsentieren. Und was John Gruber auch gemeint hat, war, dass dieses Spatial Audio, also dieses dreidimensionale Audio, offensichtlich sehr gut funktioniert.
Okay.
Das heißt, man hat auch noch einen ziemlich guten akustischen Eindruck, woher die Leute sprechen. Und ich weiß nicht, ob du das, ja, also ich denke, du kennst das auch, wenn irgendwie in Zoom-Calls sich die Leute nicht muten und man hört irgendwie atmen und kruscheln und rascheln. Und es kommt ja alles ins normale Stereopanorama in den Center. Und deswegen ist es fürs Gehirn unglaublich schwierig, diese Geräusche auszublenden. Wenn die aber dediziert aus einer konkreten Richtung kommen und sich auch mit dem Bewegen deines Kopfes verändern, dann ist es offensichtlich angenehmer. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, wie auch.
Bei einem Besprechungsraum stürzt sich ja auch nicht, wenn irgendwo mal ein Bleistift kratzt oder irgendwie oder eine Tastatur klackert.
Doch.
Aber jetzt nicht so krass, als wenn das irgendwie
full. Also wenn einer unserer Kollegen mal wieder seinen Ehering auf den Boden fallen lässt, dann irritiert mich das schon sehr.
Ja gut, ein Ehering macht es auch ja ein hochfrequentes Klirren.
Ja, das stimmt.
Eine normale Tastatur ist es ein bisschen angenehmer. Ja. Scheint wohl offensichtlich zu funktionieren. Ich kann mir aber trotzdem nicht vorstellen. Also verschiedene Dinge finde ich da nicht geil. Wie ist es denn da mit Homeoffice und normales Office? Also gehst du dann ins Office, um deine VR-Brille aufzusetzen? Ich weiß es nicht.
Nee, ich glaube nicht. Also das wäre ja komisch.
Ja, aber dafür ist es doch in gewisser Weise auch gemacht, oder nicht? Also, dass du dich dann mit weiß deinen Remoties irgendwie gut abstimmen kannst und dann sitzt du im Office und jeder hat seine VR-Brille auf. Also es lohnt sich.
Wir können es ja mal ausprobieren. Ich kann meine Quest 2 in die Arbeit mitnehmen und dann bin ich in dem Horizon Workspace.
Ist es schon Public Beta? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist noch Private Beta.
Ja, aber mich interessiert das Thema sehr, weil ich muss sagen, diesen Use von irgendwie 360-Grad-Arbeiten fände ich eigentlich schon geil, weißt du? Wenn ich jetzt auch nicht sage, ich habe hier irgendwie meinen. Was ich eigentlich machen will, ist irgendwie, ich habe hier mehrere Tabs offen und das sind einfach Floating Windows, weißt du? Ja,
genau, sowas in der Richtung, also dass man nicht mehr limitiert ist auf dem Bildschirm.
Genau,
das finde ich mehr ziemlich.
Genau, das finde ich dann ist ein geiler Use Case, weil dann kannst du irgendwie sagen, ich habe rechts meine E-Mails, dann gucke ich nach rechts, ah, okay, da ist die E-Mail, wegwischen, fertig, mache ich wieder weiter hier in meinem direkten Main Hub und dann sehe ich irgendwie unten aufploppen, ey, im Slack, da brennt was beim Kunden. Hol die Feuerwehr. Das finde ich halt geil. Also wirklich so ein Virtual Workspace fände ich halt cool. Aber das habe ich auch noch nicht gesehen, leider. Ja,
das ist in der Demo oder in dieser Beta auch nicht drin. Also diese Beta fokussiert sich offensichtlich sehr stark auf kollaboratives Arbeiten. Und ja, ich würde es tatsächlich vielleicht auch mal ausprobieren. Also wenigstens mal ausprobieren. Aber ist noch keine Public Beta.
Ja, außerdem kann man die Quest 2 derzeit eh nicht kaufen. Weil Facebook nämlich, also die Units haben anscheinend irgendein Material in diesem Foam, was an deinem Kopf kommt, was anscheinend Hautirritationen hervorruft. Und deswegen mussten die jetzt erstmal die Sales teilweise einstellen, um dieses Issue mal nachzugehen. Meine Unit ist wahrscheinlich auch betroffen, aber ich habe mir eh schon Third-Party-Dinger für meine Quest 2 geholt, die dann irgendwie voll nice, also viel nicer sind tatsächlich.
Du lebst noch, das ist genauso lustig wie, weißt du, warum es irgendwann in den 90ern keine Keytars mehr gab, also diese Keyboards, die aussehen wie Gitarren?
Nee.
weil der einzige Hersteller nicht mehr in der Lage war, den Anteil von Blei in diesem Ding so zu reduzieren, dass er es noch verkaufen konnte.
Okay, ja, geil.
Deswegen sind die mit Recht ausgestorben und Dieter Bohlen war mutmaßlich einer der Letzten, die sich eine Bleivergiftung geholt haben. Sind wir froh drüber.
Ja, zum Glück.
Wie froh bist du denn über Elektron und OnePassword?
Ja, eher ja, mixed feelings about it. Ich will es ausprobieren, weil ich nicht sagen will, so
Elektron. Erzähl doch erstmal, was da passiert.
Ach so, ist. Ja, stimmt. Ja. Haben wir das nicht auch schon gesagt?
Nein.
Haben wir einfach nur viel drüber geredet, oder? Genau. Auf jeden Fall OnePassword. OnePassword ist ein Passwortmanager für preferably iOS Apple Geräte. Also damit ist die Integration zumindest gut. Und Apple hat ja irgendwie, haben die nicht irgendeinen Deal mit OnePassword?
Nee, haben sie nicht, aber OnePassword ist offensichtlich der Passwortmanager, der die Passwort-API am besten unterstützt und sich da am ehesten und am besten breit gemacht hat.
Genau, und jetzt soll es eine neue Version geben, nämlich die Version 8. Und da ist es dazu gekommen, dass OnePassword gesagt haben, wir machen nicht mehr Native, weil Native Kacke ist. Wir machen Electron, weil das ist die Zukunft.
Was ist ein Electron?
Electron ist ein Framework, um Web-Apps als native Apps zu tarnen und dann mit mieser Performance, Memory-Leaks und anderer schlechter Scheiße diese Apps auf jedes Betriebssystem befördern.
Es ist letztendlich eine Sparmaßnahme. Also man baut halt eine Progressive Web-App und die paketiert man dann in dieses Electron und dann läuft das Ding auf Linux, auf Windows und auf Mac mit einem ganz großen Caveat, nämlich, dass die Performance scheiße ist, dass es scheiße ausschaut und dass es im Prinzip nichts anderes ist als ein overkandidelter Browser.
Oder auch unterkandidelter.
Genau, weil er einfach zu wenig kann und zu viele Ressourcen braucht.
Wusstest du, dass Spotify auch eine, oder nicht eine Electron-App? Doch, ich glaube sogar.
Na klar.
Ja, Spotify ist auch eine Electron-App.
Ja.
Discord ist auch eine Electron-App.
Teams tatsächlich auch. Und Teams hat das Gegenteil jetzt gemacht. Also Teams hat mit Electron angefangen und die haben jetzt gemerkt, performt mal so gar nicht und die rudern jetzt wieder zurück.
Ja.
Also da gibt es jetzt dann bald die ersten nativen Apps auch für Mac.
Und dann fragt man sich, war es die richtige Entscheidung von OnePassword auf Electron zu gehen? Also sie haben einen riesen Shitstorm kassiert, aus ungefähr jedem in der Tech-Szene.
Ja, aber sie haben es dann auch in mehreren Blog-Einträgen verteidigt. Ja, man kann es verteidigt.
Ja, ich würde schon sagen, versucht zu rechtfertigen. Und ich meine, ich kann sie schon irgendwo verstehen, weil gewisse Extensions sind irgendwie, also ihnen ist Swift die Sprache für macOS-Apps
noch nicht reif. Also genau, das musst du vielleicht dazu sagen. Also sie sind gerade noch auf der alten, ich glaube UIKit ist es mal, oder heißt es jetzt UIKit. Also long story short, sie sind auf der alten Objective-C API und müssten es jetzt praktisch in Swift und mit der neuen UI API reimplementieren. Sind da aber der Meinung, dass diese neue API noch nicht reif genug ist, um alle ihre Ideen umzusetzen. Und haben sich dann dafür entschieden, es eben mit HTML zu machen. Wobei ich da ganz ehrlich
das
sagen
klingt,
muss,
also ich das muss, klingt ich muss, schon ich ein bisschen muss sagen, komisch. Alleine oder? Wie du das schon gesagt hast, ja, also dieses Ding, was da Apple entwickelt hat für ihre nativen Inhouse-Apps, das ist ihnen einfach nicht reif genug. Da haben sie sich gedacht, ach, HTML, das ist doch viel besser. Also alleine das Argument hört sich für jeden Entwickler schon an, wie die größte Grütze überhaupt. Also sorry, aber ist doch so.
Ja, tatsächlich. Also wer schon mal versucht hat, mit HTML irgendwie ein Div zu zentrieren.
Da hat unser derzeitige Prakti auch diverse Probleme mit. Aber es ist, ja, also ihr wisst alle, Frontend ist nicht unser liebstes Brot, sage ich mal. Und ich weiß es nicht. Ich habe noch nie irgendwas Schlechtes über Swift gehört. Also
es ist, glaube ich, nicht die Programmiersprache, sondern einfach dieses UI-Framework, welches praktisch vom iOS rübergeschwappt ist auf macOS.
Ja, aber weiß ich nicht. Also ich muss sagen, hast du mal Raycast gesehen? Die haben schon viele benutzen schon viele interne, nativen Sachen irgendwie mit, was weiß ich, UI-mäßigen Teilen, weißt du, ich meine? Und die sind auch Swift-nativ.
Das ist schon richtig.
Weiß ich nicht, Raycast ist super. Und die sind da voll dabei. Und das performt richtig gut. Weiß ich jetzt nicht.
Ist das Swift UI? Also ist das dieses?
Ja, ich glaube schon. Also ich bin relativ sicher, dass es das ist.
Ja, also vielleicht haben sie sich da auch einfach irgendwie aus einer falsch verstandenen, aus dem falsch verstandenen Bias. Oft ist es ja auch so, weißt du, die Leute, die sind irgendwie, jeder Entwickler hat ja irgendwie so eine Meinung.
Ja.
Und ich glaube schon, dass das sowas eine Rolle spielt. Also was das so
ja, ein CTO klar, das, denkt. Ja, klar, das ist eine Rolle. Wie aber er da handelt. Es gibt halt richtige Meinungen und falsche. Und Elektron ist auf jeden Fall die falsche. Nee, also ich will jetzt auch nicht zu krass haten, aber ich sag mal, ich würde es ausprobieren, wenn es performt, nice. Wenn es gut aussieht, nice. Wenn es nicht so ist, wechsle ich. Also
ja, hätte ich auch gesagt. Ja. Also ich würde es tatsächlich nicht nur vom Aussehen abhängig machen, weil dieses One-Password läuft halt die ganze Zeit.
Nee, eben, ich meine ja auch, wenn Performance stimmt genau. Und Aussehen stimmt, dann sage ich, passt.
Und wenn es halt irgendwie wie Slack 8 GB RAM wegsnackt, dann ist es halt nicht geil.
Ja, obwohl, also Slack ist bei mir fast nie ein Problem.
In wie vielen Slacks bist du eingeloggt?
Boah, ich glaube 7.
Ja, okay, ich habe auch so ungefähr so viele. Also ich habe oft schon das Gefühl, dass Slack vor allem dann, wenn so Vorschauen drin sind und irgendwie Dateien und Kram,
das kann sein, ja.
Dann wird es schon sehr, sehr, sehr träge und verbraucht auch relativ viel RAM. Und ja, andererseits, weißt du, Visual Studio Code ist auch auf JavaScript-Basis, das funktioniert. Also es kann auch anders sein.
Ja, es kann auch anders sein, aber es ist halt, ich sag mal, ein zwei, wie heißt es, schneidiges. Zweischneidiges Schwert.
Ja, genau. Zweischwertiges Schneid.
Ja, aber das, ich dachte vielleicht heißt es scheidiges, weil, aber nee, scheidiges ist kein anderes. Wort, ne?
Ja, ja.
Nee, aber die Scheide heißt ja beim Schwert so.
Ja, das ist
die Schwertscheide.
Der, da wo man es halt reinsteckt, ne?
Nee.
Ich glaube schon.
Nee, oder? Warte mal, ich google mal kurz.
Google mal kurz.
Mach mal nächste News.
Und mach mal bitte keine Bildersuche und ich mach die nächste News. Die Netflix hat sich committed, Spatial Audio
ja, doch, du hast recht.
Auszurollen.
Was? Ja, genau, Spatial Audio. Ja.
Das ist super.
ja, cool. Werde ich wahrscheinlich nicht viel benutzen. Ja, wohl doch.
Doch
ja,
schon. Doch schon also.
Aber wann? Das Ding ist halt, ich gucke, ja, vielleicht, wenn ich mir einen Sub hole beim Subway, aber sonst, das Ding ist halt, wenn ich Netflix gucke, liege ich in meinem Bett. Wenn ich in meinem Bett liege, habe ich keine AirPods drin.
Nicht?
Nee. Ich habe dann
nicht?
Nee, ich habe es immer auf laut.
What?
Ja.
Das ist die beschissenste Audioqualität aller Zeiten.
Ja, also
ich schaue sogar TikTok nur mit AirPods.
Ja, das Ding ist halt, wenn ich die AirPods benutze, dann ist der rechte immer kaputt und mich fuckt es so ab, ich muss echt nochmal mit dem Support schreiben.
Mach dann nochmal Garantie. Also ich habe die AirPods praktisch fast 24 Stunden am Tag drin.
Ja.
Ich schlafe manchmal mit denen ein.
Ich weiß, das hast du mir schon mal erzählt.
Also, ich find's spannend, vor allem, weil ich Spatial Audio wirklich noch nie dramaturgisch gut erlebt habe. Also, es waren alles nur so Demos.
Ja, du guckst aber auch nichts.
Ich schau halt.
Also, du kannst halt auch nicht mitreden.
Markus. Ja, vielleicht.
Ja, genau. Du, ja, okay. Du hast es einmal ausprobiert in irgendeiner Show und da ja, hast dann nicht weitergeguckt. Du guckst halt nichts. Das Ding ist halt, ich könnte davon reden, würde ich die AirPods mehr benutzen. Aber ich muss mal gucken.
Aber es gibt übrigens einen Grund, warum ich bald vielleicht drüber reden kann. Da kommt noch eine News.
Oh, okay. Ja, kommen wir zur nächsten News.
Kommen wir zur nächsten News. Eine neue Kuh wurde durchs Dorf getrieben. Hast du diese Kuh? Hast du die Kuh?
Was ist das jetzt schon wieder? Irgendwie.
Nicht gemacht.
Die nächste. Wirklich, die nächste. Wie oft haben wir schon? Wie oft, Markus? Ich möchte eine Aufzählung haben. Wie oft haben wir eine scheiß Hipster-App, die irgendwelche, oh, wir sind ein weiteres Social Network irgendwie
den Trend
um geil.
Mit Clubhouse haben wir ja mal so mega mitgenommen.
Alter.
Also es gibt ein neues Instagram.
Ja. Und wird das succeeden? I doubt it. I highly doubt it. Instagram ist viel zu groß, es ist viel zu feature-umfangreich. Niemand geht für
Picture-esque. Können wir kurz mal sagen, welche
Fotos
App es sich
auf Glass.
Glass, genau. Glass.photo ist der neueste Hipster-Scheiß.
Niemand
doch,
wird da dran. Nein,
es
wird, also, das ist die nächste App, die einfach nur failt. Das ist so wie diese Scheiß, ja, niemand hat Zeit für 30 Minuten Serien. Oh, wir machen jetzt 10 Minuten. Wie ist die Kacke? Das hat das ist dann auch komplett gefailed. Und das war auch voll, voll hipster und voll creepy, cool. Und creepy, ja, genau. Creepy, ach, das ist doch, es ist alles. Wer benutzt das? Niemand. Wenn ich coole Fotos, ja, genau, du. Aber du bist dann auch nur, du, weißt du, du testest das einen Tag aus und dann lässt es wieder liegen, weil es einfach uninteressant ist, weil niemand da drauf ist. Niemand benutzt das.
Das stimmt jetzt nicht ganz. Also es gibt schon ein paar Fotos da drauf.
Ja, ein paar Fotos und dann interessiert sich aber nicht. Wann gehst du denn, wann würdest du auf diese Plattform gehen? Wann?
Ja, wenn ich von Instagram und TikTok gelangweilt bin.
Ja, und wann bist du da gelangweilt? TikTok ist literally ein unendlich langer Videofeed.
Habe ich schon gesagt, dass es Geld kostet?
Oh mein Gott. Niemals. Ich sag dir jetzt schon. Ich gebe dem 4 Monate, okay?
Okay, also wenn es in 4 Monaten noch nicht aufgekauft, gecancelt oder pleite ist, dann,
dann kannst du sagen, du hattest recht.
Dann kann ich hier im Podcast behaupten, ich hatte recht. Also klar.
Kannst du dich noch an diese, wie hieß diese Social Media App, wo man sich so Pong? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Oder hier dieses Paparazzi. Benutzt du das?
Hey, nein, natürlich nicht, aber hey, wir müssen doch auch hier ein bisschen.
Ja, wir sind voll hip und so.
Trend scouten hier. Ja.
Also ich sag dir das, ja, egal.
Weißt du, wir müssen einfach jeden Scheiß hier bringen und irgendwann haben wir es dann schon.
Irgendwann haben wir den richtigen Riecher.
Das nächste Instagram gecallt, noch bevor es irgendwie
hip war. Genau.
Also Glas.foto, ein neues Ding, ging durch die Bubble. Ich finde es ganz cool, Lukas glaube ich nicht.
Ja. Also, ach, ich sag dir, es wird failen. Naja, auf jeden Fall, Apple acquires Classical Music Streaming Service, Prime Phonic.
Ja.
Auch uninteressant für
das
mich.
Das ist mega, also ich erzähl dir den ganz konkreten Anwendungsfall. Wenn du
auf der Toilette sitzt und nee,
tatsächlich
dir,
achso, nicht, nee.
Ich dachte jetzt so, wenn du Motivation suchst und einfach zu klassischer Musik einen abseilen möchtest, dann benutzt du Prime Phonic.
Nee, nicht, Lukas. Oh, okay. Nee. Hast du jetzt
Falsch predicted
tatsächlich. Was ist denn das Problem von klassischer Musik? Ein ganz einfaches.
Langweilig.
Lukas, ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, klassische Musik zu hören und zu spielen und du sagst, es ist langweilig. Das ist schon ein bisschen.
Okay, go on.
Also klassische Musik hat
ein Problem, ein ganz großes Problem.
Ja, tatsächlich. Das Problem ist, dass klassische Musik nicht ausschließlich aus einem Interpret und einem Titel besteht.
Mhm. Sondern?
Und dass diese Aufteilung in Alben und Titel und Interpreten nicht immer gut funktioniert. Also man kann jetzt irgendwie sagen, was weiß ich, Lady Gaga oder Thousand Forms of Fears von Sia ist ein Album, da sind Tracks drauf, so geht es bei der Klassik nicht. Weil bei der Klassik gibt es eine andere, noch eine Metastruktur drüber. Zum Beispiel,
Symphonie.
Genau, zum Beispiel die Sinfonie, die aus verschiedenen Sätzen besteht. Oder die Oper, die aus verschiedenen einzelnen Arien und der Ouvertüre besteht. Und
das sehe ich auf jeden Fall, weil man hat dann irgendwie ein Stück, was so 50 Minuten lang ist.
Ja, genau. Und das ist mega schwer, das in so einem Kosmos wie Spotify gescheit zu managen. Zudem kommen noch die Dimension von dem Komponisten dazu. Also oftmals möchtest du auch gar nicht nach Interpret, der ist eher sekundär, sondern du möchtest jetzt, was weiß ich, Musik von Arvo Pärt hören. Und dann ist die Frage, wie ist dann, oft gibt es dann auch Werkeverzeichnisse, es gibt es Bach-Werkeverzeichnisse für Bach, es gibt es Köckel-Verzeichnisse, es gibt ganz normale Durchnummerierung, Opus 1, 2, 3, 4, 5 von anderen Komponisten.
Was, Opus Iral?
Nein, das ist meine Band, so, Opus ist Weistwerk. von Scarlatti gibt es die Longus-Nummer, heißt ich glaube, also long story short, es ist wahnsinnig schwer mit der UI, mit der User Experience von Spotify und von Apple Music klassische Musik zu finden, zu konsumieren und in irgendeiner Weise gescheit zu rezipieren. Und das hat ein Service namens Prime Phonic echt gut gelöst und das einzige Problem war, der war unglaublich teuer.
Und jetzt wird er unglaublich billig.
Ja, und das ist tatsächlich ein Grund für mich, Apple Music zu kaufen. Ernsthaft. Also wenn das jetzt in Apple Music direkt überführt wird, dann werde ich für den Konsum von klassischer Musik definitiv zusätzlich noch Apple Music bezahlen.
Ah, okay. Aber du verlässt natürlich nicht
Spotify. Nee, ich verlasse nicht Spotify. Ja. Aber wenn diese ganze User Experience, dass man echt cool mit der UI interagieren kann in Apple Music, da eine gescheite Kategorisierung nach Epochen, eine gescheite Kategorisierung nach diese Oper wurde jetzt 10-mal aufgenommen und alleine Bruckner, was Bruckner an seinen Sinfonien rumgeschraubt hat und man weiß nie, welche Fassung wurde da jetzt von wem aufgenommen und wie regidiert und revidiert und was denke was. Und das ist da alles einfach gut abgebildet und da freue ich mich drauf.
Genau, worauf ich mich gerade nicht freue, ist die nächste News. Warum hast du mir davon nicht vorher gesagt? Was ist da passiert?
What the fuck? Was ist da passiert? In welcher Art von App findet man denn creepy Menschen, die einen stalken wollen?
Auf Tinder.
Und auf Bumble.
Ja, Bumble weiß ich nicht.
Ja, also sagen wir es mal so, auf einer Dating-App findet man in der Regel creepy Menschen, die einen stalken wollen. Und was ist so das Letzte, was man möchte?
Seine
metergenaue Ortsdaten dem Stalker zur Verfügung stellen. Und genau das hat Bumble gemacht. Also es gab eine Sicherheitslücke in der API, die selbst, wenn man in der App, also die App obfusziert erstmal ganz generell, die Location insbesondere zeigt sie wahrscheinlich ähnlich wie andere Apps auch nur die Entfernung an. Das heißt, man kann dann im besten Falle nur einen Radius schlagen und müsste ganz komische mathematische Operationen machen, um dann zum Beispiel aus einem Bewegungsprofil dann den Vektor auszurechnen. Das wäre alles ein bisschen stressig. Aber Bumble macht es einem viel einfacher, weil die API nämlich die exakte, auf dem Meter genaue GPS-Koordinate in einer API von jedem Profil exposed hat.
Alter, also wie kann man denn so dumm sein? What the fuck?
Ja, was bedeutet das?
Ich deinstalliere Bumble.
Nicht so gut tatsächlich. Also finde ich tatsächlich sehr, sehr kritisch, muss ich sagen, weil gerade die Geodaten, insbesondere in so einer Form von Dating-App, wo eine gewisse Anonymität funktionieren muss, das so zu exposen, ist relativ katastrophal. Und wie die Sicherheitslücke ausgenutzt werden kann, ist in dem Exploit auch erklärt.
Ja, genau. Guckt euch an. Ich habe Bumble gelöscht. Ihr könnt meine Location nicht mehr rausfinden. Haha.
Ja, wo du gerade bist, wissen wir ja alle.
Ja, genau. Aber man weiß vielleicht nicht, wo du wohnst.
Ja, man müsste nur ins Impressum meiner Band schauen.
Jetzt hast du deine Adresse geleakt.
Sowas aber auch.
Und gleichzeitig meinen Standort.
Ja, aber du bist ja nachher dann, wenn wir veröffentlichen, nicht mehr bei mir, hoffe ich doch.
Ja, hoffentlich.
Da hast mich dann...
oder du guckst bei Bumble nach und kannst es bestätigen.
die nächste News, heute fette News.
Interessant, what the fuck?
Ja, tatsächlich. Was ist denn auf deiner Kreditkarte vorne drauf?
Magnetic Stripe.
Nee, hinten ist der, ist vorne drauf?
Hä? Echt?
Vorne ist dein Chip und hinten ist ein Magnetic Stripe
drauf. Ach so, stimmt. Genau, ich hab's gerade verwechselt.
Genau.
Also wozu ist der eigentlich?
Ja genau, den gab es früher mal. Also letzten Endes gibt es den Chip. Der Chip kann Challenge Response und der
macht. Da kann man so durchziehen.
Und der Magnetic Stripe kann man einfach durchziehen, korrekt.
Ah, das habe ich noch nie gemacht.
Es gibt tatsächlich noch ganz, ganz alte Kreditkartenlesegeräte, die das machen. Long story short, Mastercard führt Faced den Magnetstreifen aus. Den gibt es bald nicht mehr.
Ja, ich habe den auch noch nie benutzt. Also mir ist es komplett egal.
Ja, weißt du übrigens, warum auf einer Kreditkarte die Schriften so embossed sind? Also warum die so haptisch nach oben stehen?
Damit man da nicht durchziehen kann.
Nee, tatsächlich. Die allerersten Kreditkarten fanden so statt, dass da so eine Art Scheck bedruckt wurde. Also du hast sie dann auf so ein Stempelkissenpapier gelegt mit so einem Tintenpapier dazwischen und hast dann einmal mit so einer Walze drüber gerollt und dann wurden die Kreditkartendaten dann auf so einen Scheck übertragen und du hast dann auf diesem Scheck unterschrieben. Also das war die erste Art und Weise, wie Kreditkarten funktioniert haben.
Und das braucht man ja jetzt auch nicht mehr machen.
Deswegen haben wir zum Beispiel N26 und Co., die haben dieses Embossing nicht mehr. Die sind dann drauf gelasert oder drauf gedruckt, ganz normal. Und dann kamen die Magnetstreifen als erste Maßnahme der Digitalisierung mit überhaupt keiner Krypto drauf, sondern das ist ja ganz normales, also kein Challenge Response, sondern einfach stehen halt Daten drauf. Und bei dem Chip ist es tatsächlich so, dass es dann noch ein Challenge Response Verfahren ist. Das heißt, dass man wenigstens in der Lage ist, ein gewisses Level an Security zu gewährleisten, um zum Beispiel Replay-Attacken so gut wie möglich zu machen. Und deswegen finde ich das gut.
Ja, ich finde es auch gut. Legacy weg.
Genau, weil es ist halt oft so der Fall gewesen, dass wenn man zum Beispiel eine Kreditkarte klaut oder die kopiert hat, dann konnte man durch das Kopieren des Magnetbandes, was relativ einfach geht, die Kartenleser ausdrücken. Man hat dann halt einfach einen kaputten Chip geliefert und dann sind die gefallbackt auf den Magnetstreifen und damit konnte man relativ einfach Kreditkarten kopieren, wenn man mal kurzzeitig physikalischen Zugriff hatte. Und das wird dann ab 2024 nicht mehr gehen.
Obwohl das ja über die Spulen doch auch geht, oder?
Ja, aber das ist komplexer, definitiv. Ja, also okay. Definitiv komplexer, weil man halt in Echtzeit diese Challenge Response von dem Chip machen muss.
Ja, okay.
Also freue ich mich drauf, dass da ein bisschen mehr Legacy jetzt den Bach runtergeht.
Ja, finde ich super, dass Mastercard da den ersten Schritt macht, ne?
Ja, definitiv. Also ich denke, Visa wird dann auch relativ schnell nachziehen. Dann kommen wir jetzt wieder zu einer nicht ganz so schönen News. Es gibt da eine Programmiersprache, eine unglaublich kreative Programmiersprache. Perl.
Achso, ich dachte jetzt Robert Carroll.
Nee, Perl.
Ah.
Ja, Perl.
Ja, habe ich schon gehört.
Ja, genau. Ist eine Programmiersprache, mit der man Dinge tun kann. Und da hat sich jetzt die komplette Community von denen, die Perl entwickeln und managen, zerlegt, wegen ganz großen Streitigkeiten.
Okay.
Nicht so schön. Da muss es wohl ein paar Egomanen gegeben haben, die in den Mailinglisten amok gelaufen sind. Und auch für rassistische Kommentare und auch rassistische Commit-Messages immer zu haben waren.
Okay.
Und das ist jetzt offensichtlich nicht mehr so, weil es ist niemand mehr da. Und das macht jetzt offensichtlich auch der Perl-Community ordentlich Probleme. Die müssen sich jetzt neu strukturieren.
Also ja, oder einfach eine andere Programmiersprache benutzen.
Ja, ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, wie groß das jetzt zum Problem wird. Weil ja,
es basiert viel auf Perl, ne?
Es basiert viel auf Perl.
Auf was basiert denn Homebrew?
Ich glaube auf Ruby, aber wenn mich nicht alles täuscht, sind noch Teile von Git auf Perl, soweit ich weiß.
Uiuiui. Naja.
Also Git ist offen spezifiziert, aber ich glaube tatsächlich, dass so das klassische Git-Binary zumindest noch Teile in Perl hat.
Das wird noch interessant.
Ist schon eine spannende Geschichte. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Perl war noch nie dafür bekannt, dass es besonders demokratisch zugeht. Aber jetzt hat das wohl das fast zum Überlaufen gebracht. Schade.
Ja. Schade, schade. Aber jetzt kommt der Code der Woche. Ihr freut euch.
Ja, der Code der Woche ist super. Wir machen vielleicht auch mal ein bisschen schneller, weil wir
sind
schon deutlich über der Stunde.
Du hast da zwei drin. Wir nehmen aber nur den ersten, oder?
Wir nehmen
nur
den ersten. Ja, nächstes Mal schon wieder an. Es war tatsächlich ein ganz praktischer Fall. Und zwar hatten wir, wie war die Geschichte? Wir hatten wir waren in einem Geschäftsmeeting mit einem Geschäftspartner, der für uns eine Framework-Komponente entwickelt und bereitstellt. Und wir hatten dann in der Diskussion kam dann auf, hey, löst das doch mit, was war es denn?
Service Worker.
Löst das doch mit Service Worker, könnte man doch mit Service Worker. Und wir haben uns dann gefragt, können wir das denn benutzen?
Genau.
Also wird das von allen Browsern unterstützt? Und dann war der alle ganz überrascht, dass ich auf eine Seite gegangen bin, die da heißt
caniuse.com
und habe dann da einfach Service Worker eingegeben. Und dann wird an einer wunderschönen Tabelle ganz genau versionsspezifisch gezeigt, für welchen Browser man es verwenden kann und für welchen nicht. Und weil man da auch gerne in Farben denkt, wird es sogar rot angezeigt. Also man sieht dann sehr schön, welche Versionen unterstützen jetzt in diesem Fall Service Workers und welche nicht.
Zum Beispiel der Internet Explorer kann das nicht, aber den benutzt auch keiner mehr.
Genau, und man kann sogar drei Ansichten machen und das finde ich relativ nice, dass man sagen kann, man kann die aktuellen Versionen aufeinander alignen. Und dann sieht man zum Beispiel relativ schön, dass Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera, also alle wichtigen, diese in der aktuellen Version es unterstützen. Man kann sich aber auch Usage Relative dann die Versionen anzeigen. Und das ist relativ schön und das sieht man dann sehr, sehr schön, dass fast das ganze Bild grün ist. Das heißt, auf die paar Prozent, die jetzt irgendwie noch mit einem alten Opera Mini unterwegs sind, auf die kann man verzichten.
Genau, man kann sich sogar angucken, wie viel Usage percentage of all users global das nutzen können. Das steht dann einfach da drüber. Da steht genau. Zum Beispiel 95% einfach.
Richtig, das heißt, wir wissen jetzt, okay, Service Workers, dieses Feature können 95% der Benutzer, die unsere Software verwenden, zumindest wenn man jetzt von einer Nicht-Enterprise-Kundschaft ausgeht, benutzen und damit ist das cool für uns.
Ja, also außer die sind irgendwie alle auf Internet Explorer getrimmt, aber dann haben die auch schon alle, all hope is gone.
Genau, man kann dann, das finde ich auch noch relativ cool, man kann dann auch einen echten Test machen mit browserstack.com, das ist ein kommerzielles Tool tatsächlich, und mit browserstack.com, die starten dir dann einen Browser in so einer VM und du kannst dann das Feature in Farbe und echt tatsächlich testen.
Ja, cool.
Also wer mit Webtechnologien arbeitet und sich oftmals die Frage stellt, vor allem so Managemententscheidungen treffen muss, hey, können wir das jetzt verwenden oder nicht, caniuse.com, super tolle Sache.
Mega.
Dann kommen wir zum No-Code der Woche. Ich habe mir was Lustiges gekauft.
Genau, auch schon wieder ewig her.
Ewig her, aber es ist immer noch lustig.
Wir haben es in der Firma benutzt, auch schon.
Tatsächlich, es hat tatsächlich nichts mit Informatik zu tun.
Deswegen ist auch der No-Code der Woche.
Deswegen, ja, tatsächlich, das macht da so unglaublich viel Sinn. Ich bin ja so ein Tasteninstrument-Mensch und kann eigentlich nur Dinge spielen, die mit Tasten zu tun haben, aber auf Dinge rumklopfen kann irgendwie jeder. Und da gibt es ein wunderschönes Schlaginstrument,
das Schlagzeug,
sehr niederschwellig ist und gar nicht mal so schwer und irgendwie tausende von Euro kostet, nämlich ein Cajon.
Genau.
Man schreibt es Cajon und das ist einfach eine Kiste, auf die sitzt man drauf und es macht Bum-Tschack.
Also habt ihr bestimmt schon gesehen bei irgendwelchen
Akustik-Shows oder so.
Nee, kennst du nicht diese B-Rolls, Stock-Footage, wo irgendwelche Hipster um ein Feuer rumsitzen, ja, einer hat genau, eine Gitarre und einer sitzt immer auf einem Cajon.
Einer sitzt immer auf dem Cajon, ja. Und derjenige, der auf dem Cajon sitzt, hat meistens auch so ein Hipster-Dude wie ich gerade.
Ja. Oder so Curly-Hair mit so einem Fedora oder so auf.
Ja, definitiv. Und vielleicht ist das Hemd offen ein bisschen und
ja,
so.
Ja, genau.
Flipflops
genau.
An und.
Ja, Flipflops und halt unter dem Hemd nichts drunter. Ja. Einfach so, dass man sein bisschen so dieses Sixpack sieht. Aber er hat keins, nur so einen Ansatz.
Ja, aber. Ja,
und eine kurze Hose hat er an.
Kurze Hose, ganz wichtig. Ja. Und er strahlt einfach Freiheit aus.
Ja, genau. Und er raucht jeden zweiten Tag Weed.
Definitiv, ja. Also ich glaube, das geht einher mit dem
Cajon.
Schlagen auf dem Cajon. Ich habe da jetzt ein sehr gutes gefunden und das möchte ich empfehlen, weil das kann nämlich nicht nur Boom-Chucks, sondern das hat noch so einen Snare-Teppich drin.
Ja, das habe ich auch schon gehört. Das hört sich ziemlich cool an.
Also man hat dann sozusagen eine Bass-Drum drin, wenn man weiter unten schlägt und man hat dann oben nochmal so einen leicht raschelnden Snare-Klang, wenn man oben auf den nicht ganz so fest angeschraubten Teil draufschlägt. Und da sind dann auch so ein paar Glöckchen dran. Und das Schöne ist, man kann diesen Snare-Teppich, wenn er einem wirklich auf den Zeiger geht, auch einfach ziemlich easy rausmachen.
Ja.
Und finde ich ziemlich cool. Kostet so um die 120 Euro und ist jeden Cent wert. Also wer sich niederschwellig mal mit Schlaginstrumenten auseinandersetzen möchte, vielleicht auch, weil man noch nie ein Schlaginstrument gespielt hat oder weil man ab und zu mal in irgendwie einer Akustik-Kombo ein Schlaginstrument braucht, ist das definitiv ein Must-Have. Cajon kommt ursprünglich aus Kuba, ist so ja eines der traditionellen Schlaginstrumente dort und macht echt Bock.
Ja.
Cajon von Schlagwerk 2-in-1.
Sponsor us.
Eine Empfehlung wert. Please. Ich bin offen für Endorsement.
Ja, Schlagwerk, bitte.
Ich bin der beste Cajon-Spieler natürlich.
Genau, wir können auch mal, jetzt cutten wir einen Ausschnitt von Markus, wie er Cajon spielt, rein.
Nee, ich habe keinen Bock drauf.
Das war ein Witz.
Ich Da weißt du, dann muss man wieder einpegeln und Schlagzeug abnehmen. Das ist echt.
Ja, ja, das ist auch immer. Wir haben auch keinen Snare-Teppich, irgendwie ja, Mikrofon dann, und ach, das nee, ist da auch wieder scheiße.
Aber wir haben jetzt tatsächlich, die nächste Folge wird ein Experiment.
Ja, genau, wir machen.
Die nächste Folge wird ein Experiment.
Soll ich sagen, so on the road?
Ja, genau. Also wir werden.
Ja, nicht zu viel sagen, oder?
Nicht zu viel. Also wir haben vor, am Wochenende mit der Deutschen Bahn in die größte deutsche Stadt zu fahren und werden dann wahrscheinlich spontan aufs Auto ausweichen müssen, weil
ja, wohl eher nicht spontan.
Ein Herr Wieselski meint, man müsste mal
wir machen den längsten
Streiker
überhaupt.
Genau dann, wenn hier Markus und Lukas irgendwie durch die Gegend
wollen. Es ist auch tatsächlich so, also am zweiten fangen die an und am dritten fahren wir. Also perfekter kann es eigentlich auch nicht sein.
Ja, es ist ein bisschen ungünstig. Also ich glaube, wir müssen definitiv mehr Auto fahren.
Ich denke auch. Also wenn die schon sagen, da tut sich nichts und die kündigen den längsten Streik überhaupt an, dann wird da sich nichts bewegen. Hundertprozentig
nicht.
Und
das, was sich bewegt, ist überfüllt und fährt irgendwie mit 3 Stunden Verspätung durch die Gegend.
Ja, aber das Ding ist, wir fahren dann wahrscheinlich auch mit 3 Stunden, weil alle dann mit dem Auto fahren müssen.
Ja, und in Leipzig ist eine riesige Baustelle. Aber da kommen wir dann, jetzt wissen wir, wohin fahren. Wir fahren nach Berlin und wir werden tatsächlich mal versuchen, einen Podcast komplett mobil aufzunehmen.
Ja.
Das heißt, direkt immer Eindrücke hier.
So, wir sind jetzt, hallo meine Lieben, wir sind jetzt hier.
Hier habe ich vom DM hier gekauft. Hier
genau, wir sind jetzt hier gerade in Berlin und jetzt haben wir hier die.
Direkt von der Fashion Week.
Die Freiheitsstatue.
Ja, genau so. Und wir machen das mit einem Rode Wireless Go und iPhones tatsächlich.
Das sagen wir dann da.
Ja, aber das sagen wir dann alles dort, wie das
genau,
funktioniert.
Genau, das ist dann der No-Code oder was weiß ich. Jetzt genau. Ciao.
Tschüss,
wir, ciao, Markus.
Jetzt haben wir gar nicht gesagt, dass wir Menschen suchen.
Ja, wir suchen Menschen und
immer Menschen.
Wir brauchen Geld bei buymeacoffee.com/codeculture.
Ja, üblich halt.
Ach, scheiß drauf.